Guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung zu eurer Gemeinde. Ja, wie gesagt, schon wieder sind 4 Jahre vergangen. Das erste Mal war ich 2002 hier, kurz bevor ich dann ausgereist war. Und dann bin ich, glaube ich, alle 4 Jahre gekommen. Also mit manchen von euch bin ich so zusammen, wir sind zusammen gealtert sozusagen. Ich habe auch eine Präsentation mitgebracht heute, eine PowerPoint, genau. Lesen, Schreiben und Rechnen in Afrika, darüber will ich heute Morgen etwas erzählen. Das ist ja schon immer mein Thema, weil ich im Senegal nach wie vor lebe und mit Wycliffe arbeite und der Partnerorganisation SIL als Beraterin für Grundbildung, das heißt Lesen, Schreiben, Rechnen in afrikanischen Sprachen. Wycliffe hat ja als Hauptaufgaben die Sprachforschung von Sprachen, von unerforschten Sprachen, dann da eine Schrift zu entwickeln, den Leuten Lesen und Schreiben beizubringen und die Bibel in diese Sprache zu übersetzen oder zumindest Teile der Bibel. Früher habe ich im Senegal die Projekte koordiniert, die ganzen Leseklassen, aber seit 3 Jahren jetzt arbeite ich auf Afrika-Ebene als Berater und reise dann sehr viel rum in andere afrikanische Länder und helfe dann dort bei Lese- und Schreib- und Rechenprogrammen mit vielen verschiedenen anderen Organisationen, die ähnliche Sachen machen und die jetzt einen Berater brauchen. Ein anderes Thema, was jetzt für mich gerade in den letzten Jahren wichtig geworden ist, ist andere Menschen segnen. Wie kann ich andere segnen? Ich kann es natürlich ich will es durch meine Arbeit tun, durch meine Handlungen, aber auch meine Haltung, meine Liebe, meine Wertschätzung und auch durch meine Worte und durch meine Gebete. Und ich möchte dazu beitragen, dass Menschen ganzheitlich gesegnet werden und sich entfalten können, so in ihrer Beziehung zu Gott, in ihrer Beziehung zu sich selber, in ihrer Beziehung zu ihrem Umfeld. Da möchte ich dazu beitragen und da sehe ich mich auch als Repräsentantin Gottes, die da Gottes Segen weiterleitet zu den Menschen. Mein Drücker geht jetzt nicht. Okay. Na gut. Genau. Denn Segnen ist Gottes große Leidenschaft. Schon gleich im allerersten Kapitel der Bibel lesen wir, dass Gott die Menschen gesegnet hat, die er gerade eben erst geschaffen hat. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und so weiter. Dann nach der Sintflut erneuert Gott den Segen für Noah und seine Familie. Im 1. Mose 9 lesen wir dann, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, seid fruchtbar, also wieder ein ähnlicher Segen wie am Anfang. Später, als Gott Abraham aus seinem Heimatland rief, sagte er, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Dann geht's gerade weiter. Die Erzväter Abraham, Isaac und Jakob segneten ihrerseits ihre Nachkommen, bevor sie starben. Später bekamen auch die Priester in Israel die Aufgabe, Segen über das Volk Israel auszusprechen. Das sind jetzt nur ein paar von ganz, ganz vielen Beispielen im Alten Testament, wo Segen eine Rolle spielt. Im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel, dass Jesus die Kinder gesegnet hat. Und er hat auch seine Jünger gesegnet vor der Himmelfahrt. Und er hat seine Nachfolger uns aufgefordert, die zu segnen, die uns verfluchen. Also das sind jetzt wirklich nur ein paar ganz wenige Beispiele. Das Thema Segnen zieht sich wirklich von Anfang bis Ende der Bibel durch wie ein roter Faden. Das ist mir echt ganz stark bewusst geworden. Und Segnen wurde auch mal die Grundgeste des Judentums und des Christentums genannt. Heute will ich euch jetzt so kurz einen Einblick in verschiedene Bereiche von meiner Arbeit geben, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, was ich jetzt so mache. Und dann gebe ich euch ein paar Gedanken und Erfahrungen zum Thema andere Menschen segnen weiter. Und als erstes will ich euch ein kurzes Video zeigen von einer Frau aus Malawi. Die ging zu einer Leseklasse dort und hat in ihrer eigenen Sprache lesen gelernt. Die Klassen werden von der Bibelgesellschaft dort organisiert. Und zwar ist es ein ganz großes Projekt über 5 Länder, Malawi, Namibia, Tansania, Kenia und Äthiopien. Und dort gibt's überall Leseklassen für Frauen, weil Frauen eben auch oft die Benachteiligten sind, die nicht in die Schule gehen können. Aber es dürfen natürlich auch Männer kommen. Und ich arbeite da eben als Berater. Ich fliege also mehrmals im Jahr hin. Am Anfang fliege ich hin, um eine Lesefibel herzustellen. Ich leite Leute aus dieser Sprachgruppe an, dass sie da die Lektionen für die Lesefibel schreiben. Dann geht es 4 Wochen lang, dann gehe ich wieder heim nach Senegal. Dann komme ich ein bisschen später wieder und mache vielleicht einen anderen Workshop, wo dann anderes Lesematerial hergestellt wird, damit die Leute auch was zum Lesen haben, was jetzt einfacher ist als die Bibel. Die Bibelgesellschaft dort hat zwar die Bibel schon übersetzt in die Sprachen, aber jetzt eine Bibel ist ein recht schwieriger Text. Da braucht es dann auch ganz einfache Geschichten, damit die Leute da ein bisschen reinkommen und fließend lesen lernen. Dann komme ich später halt wieder zu dem gleichen Projekt und bilde dann Lehrer aus, dass die mit dieser Lesefibel dann den Unterricht halten können. Und dann, wenn das losging, dann besuche ich die Klassen und schaue, wie es geht und ermutige sie oder helfe ihnen, wie sie was verbessern können. Also ich reise recht oft nach Malawi, aber ich habe keine Administration. Das ist sehr entspannend, denn der malawische Koordinator der Bibelgesellschaft, der macht alles, der organisiert alles bestens. Und ich komme dann nur und werde gut versorgt und darf meinen Unterricht halten oder meine Anleitungen geben. So, jetzt will ich euch das Video zeigen. Jetzt kommt das Video von Eni, einer Frau, die eben so eine Leseklasse in Malawi besucht hat.
Zoya jijinji mpela pane kwala kuchipatala kulembesa kuchipatala kula mwanache kukupasa kulimi yale mbile nga imanya ndambaga kuja pane mise umune jwana chigali moto bande zoti ja kunchinji naje kwela gali moto jikuje kanga kwa cheni kwingi nimpite najwa kulila nalaga sache mwezi wa ntundune ndilikulia makova kwala nga ndinga nkombola. Pajisi yengi le, hajale kumajiganyu kumunono kumasemina bantu kulemba pa kuja kwa kulapo ntitu apatire kanga chepe nambo bangali jiganyu paka tujaku semina tinga jaula ele pe ayo bune imbota chijetima ko basi eh digo bonela yako yotumwa kuzangala kuzoka nante kulolechezi. Yeah, this is a good thing. It's a good thing. Many of the
Jetzt fühle ich mich wie ein ganzer Mensch, sagte die Annie. Vorher war ich im Dunkeln, jetzt kann ich sehen. Ging es euch auch schon mal so, dass ihr irgendwas gelernt habt und es war so, als ob sich euch eine ganz neue Welt auftut? Und so ähnlich geht's den Frauen. Davor waren sie ausgeschlossen, sie gehörten, die Welt war in zwei Gruppen eingeteilt, die lesen können und die anderen, die sich gar nicht vorstellen können, was so ein Krixelkraxel auf einem Blatt für eine Bedeutung haben kann. Und vorher schämten sie sich und fühlten sich minderwertig. Aber natürlich ist ein langer Weg von jemandem, der so anfängt zu lesen, bis man dann fließend lesen kann oder bis man dann auch lesen kann, um sich selber Wissen anzueignen oder dann vielleicht auch einen Job zu finden. Also die Klasse ist der Anfang. Aber das freut mich, dass ich Leuten so einen Anfang bieten kann, dass sie dann darauf weitermachen können und sich weiterentwickeln. Für uns in Deutschland ist vielleicht unvorstellbar, aber weltweit gibt es 750 Millionen Analphabeten. Und ganz dramatisch ist im nördlichen Afrika, also im Afrika südlich von der Sahara, da kann oft mehr als die Hälfte der Erwachsenen nicht lesen und schreiben. Und wie gesagt, die meisten davon oder ein Großteil sind davon Frauen. Hier in Deutschland haben wir so viele Möglichkeiten, nicht nur für Grundbildung, sondern auch für alle möglichen Arten von Weiter- und Fortbildung. Und diese Leute, die nicht einmal die Möglichkeit für Grundbildung haben, das finde ich eine Herausforderung. Also das darf nicht sein. Da will ich mich jetzt engagieren, schon die ganzen Jahre, dass Menschen die Chance haben, lesen und schreiben zu können, Gottes Wort lesen zu können, aus sich dann aufgrund von dem, was sie gelernt haben, weiterzuentwickeln, dass ihnen mehr Türen offen stehen, durch die sie da gehen können in ihrem Leben. Und so will ich jetzt Gottes Segen mitteilen. Dieses Jahr im März war ich gerade in Malawi da zu so einer Schulung, als dann plötzlich die Lage ein bisschen eskaliert ist wegen dem Corona. Ich habe dann versucht, schnell zurück nach Senegal zu gehen, aber dann hat Senegal seinen Flughafen zugemacht und ich saß dann in Malawi und habe dann Gott sei Dank einen Flug gekriegt, der, glaube ich, der zweitletzte Tag, an dem noch Flüge rausgegangen sind, dann über 4 Stationen über Dubai nach Deutschland. Und bin Gott auch echt sehr dankbar, dass ich da nicht stecken geblieben bin, sondern dann jetzt hier in Deutschland sein kann. Und mein Heimataufenthalt war eher sowieso geplant dieses Jahr, dann bin ich halt ein bisschen früher schon hier gewesen. Was mich am allermeisten begeistert, das ist das Rechnen. Die von euch, die letztes Mal vor 4 Jahren da waren, die erinnern sich vielleicht noch, da habe ich über das Matheprogramm geredet in Senegal. Und da haben wir auch für Frauen nach 2 Jahren Lesen und Schreiben haben wir dann noch ein drittes und viertes Jahr angeboten mit Rechnen. Viele Frauen können ein bisschen rechnen, aber erstaunlicherweise viele können auch nicht einmal gut Kopf rechnen. Und da haben wir dann dieses Programm gemacht. Und letzten Herbst bin ich dann in ein Dorf gefahren in Senegal und habe ein paar Frauen da interviewt, was ihnen das jetzt langfristig gebracht hat. Das war jetzt schon 2 Jahre her, seit die Klassen aufgehört haben. Und es war echt cool. Jetzt bin ich schon zu weit. Also in Senegal isst man Baguette, weil das war eine französische Kolonie. Und dann gibt es sehr viele interessante Soßen, die da drauf gemacht werden. Also zum Beispiel Eier oder so Erbsenpüree, aber sehr lecker mariniert. Also oder gewürzt, das schmeckt sehr lecker. Oder Thunfisch oder Spaghetti mit Tomatensauce, das ist jetzt nicht so mein Fall. Oder gebratene Zwiebeln und Kartoffeln oder so. Und sie hat dann angefangen, in ihrem Dorf, in der Schule, in der Pause, da Brote zu verkaufen. Und es läuft sehr gut. Und sie hat gesagt, also sie weiß, wie viel sie jeden Tag ausgibt. Jeden Tag gibt's nur eine Soße, was sie da dafür gezahlt hat und für das Brot. Und was sie dann eingenommen hat und wie viel ihr dann ihr Gewinn war. Und sie hat auch gesagt, dass während der Cashew-Ernte sie da auch ein bisschen Geld verdient. Hier sind Cashew-Äpfel und Cashew-Nüsse. Ich glaube, das ist die einzige Nuss, wo der Apfel und die Frucht und die Nuss gleichzeitig reif werden. Und die fallen dann einfach vom Baum runter. Und alle Frauen und alle Kinder, die rennen dann und gehen jeden Tag und sammeln da die auf. Die Kinder geben dann die Cashews den Erwachsenen und die Erwachsenen geben ihnen Geld dafür und verkaufen es dann weiter an andere Organisationen. Und diese Frau von der Mathe-Klasse, die hat dann jetzt den Kindern Süßigkeiten gegeben statt Geld für die Cashewnüsse, die sie ihr gebracht haben. Und dann sind natürlich alle Kinder zu ihr gegangen, was vielleicht schlecht war für ihre Zähne, aber so viel Süßes kriegen die Kinder da im Dorf nicht. Jedenfalls fand ich das cool, dass die Frau so kreativ denkt und dann gleich sich noch so überlegt, wie kann ich denn noch ein Geschäftle machen. Eine andere Frau hat erzählt, dass ihr Mann in Europa lebt und er schickt regelmäßig Geld. Und seither hat er das Geld dann immer an jemand anderen von der Verwandtschaft geschickt. Aber seit er jetzt weiß, dass sie rechnen kann und mit Geld umgehen, schickt es dann ihr direkt. Und das finde ich jetzt auch cool, dass der Mann jetzt so viel Vertrauen und Respekt seiner Frau dagegenüber bringt, weil er weiß, sie kann das jetzt managen. Ein Bereich, in dem wir mit der Arbeit mit meiner Kollegengruppe viel tun, ist Überzeugungsarbeit für die Wichtigkeit von afrikanischen Sprachen, gerade im Bereich Bildung. Denn die Schulbildung traditionell findet die immer in Englisch oder Französisch oder eben der jeweiligen früheren Kolonialsprache statt. Und viele Kinder und auch Erwachsene in den Dörfern, die verstehen nichts oder nicht viel. Und dadurch gehen wir oft zu Konferenzen und präsentieren unsere Recherchen und unsere Projekte oder schreiben Artikel über die Wichtigkeit, dass Bildung eben in Sprachen passieren muss, die Leute verstehen, was eigentlich irgendwie logisch sein sollte. Und es hat sich auch sehr viel getan im Laufe der Jahrzehnte, aber das ist natürlich ein Riesenwerk, so sein Bildungssystem auf eine andere Sprache umzustellen. SIL hat auch Beraterstatus bei der UNESCO. Und wir pflegen Beziehungen zu allen möglichen anderen Organisationen, die da jetzt im Bereich Grundbildung tätig sind. Ein Projekt, bei dem wir uns gern einbringen möchten, ist Arbeit mit Geflüchteten in Afrika. Weltweit gibt es über 26 Millionen Geflüchtete und dann noch 45 Millionen ungefähr Menschen, die im eigenen Land vertrieben worden sind. Und wusstet ihr, dass 86% der Geflüchteten nach ihrer Flucht in einem Entwicklungsland leben und sogar ein Viertel davon in manchen von den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Also echt eine Riesenmenge, die dann von einem armen Land, wo Krieg herrscht, in ein anderes Land geht, wo es auch nicht üppig aussieht. Ungefähr 40% von den Geflüchteten sind Kinder. Und in Afrika bemühen sich auch viele Regierungen in diese Kinder in ihr Schulsystem zu integrieren. Aber wenn jetzt da Zehntausende oder Hunderttausende über die Grenze kommen und die ja auch nicht die Sprache sprechen, genauso wie es hier ja auch die gleichen Probleme sind oder traumatisiert sind, dann ist es halt eine Riesenherausforderung für das Schulwesen von den Ländern, die sowieso schon Mühe haben, die vielen Kinder in den vielen im ganzen Land da in die Schule gehen zu lassen und denen eine gute Grundbildung zu geben. Ungefähr die Hälfte der Flüchtlingskinder, die gehen gar nicht in die Schule. Und mit höherer Schulbildung sieht es natürlich noch viel schlechter aus. Dabei wäre eigentlich Schulbildung echt wichtig für diese traumatisierten Kinder. Das würde ein bisschen wenigstens was von Normalität ihren Alltag reinbringen. Wo sie was lernen können, wo sie sich weiterbilden können, wo sie an was anderes denken, was ihnen eine Basis gibt, sich zu entfalten. Auch dann später, wenn sie mal dann aus ihrer Flüchtlingssituation rauskommen und vielleicht dann Arbeit finden oder was auch immer. Und da würden wir gerne einen Beitrag leisten. Da gibt es ein paar Projekte, wo wir eventuell mitarbeiten können, aber das ist noch nicht sicher. Gerade mit so einem Brückenkurs für die Kinder, dass der ihnen hilft, sich in das Schulsystem von dem neuen Land zu integrieren, wo denen gerade Schreiben, Rechnen und Lesen idealerweise in ihrer Sprache beigebracht wird und dann Übergang zum Englisch, was halt doch in den meisten Ländern dann die Schulsprache ist. Und so ein bisschen Grundlagen von Rechnen, da wäre dann ich wahrscheinlich involviert, weil das ja, wie gesagt, meine Leidenschaft ist. Und das waren jetzt einige Beispiele, wie ich versuche, Gottes Segen durch meine Arbeit im Bildungswesen an die Menschen weiter fließen zu lassen. Ich bin gesegnet. Wir alle sind gesegnet. Im Epheser 1, Vers 3 steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und dann geht's weiter, wie wir gesegnet sind. Das ist für uns unvorstellbar. Wir sind Kinder Gottes, wir sind jetzt keine Sklaven oder Bedienstete. Wir sind Kinder, wir sind sogar volljährige Kinder hoffentlich, die auch Gottes Autorität leben können und da mit Zuversicht und Vertrauen Gottes Macht auch in dieser Welt leben können. Gott hat uns seine Autorität gegeben und er hat uns zum Segnen berufen. Zum Beispiel im 1. Petrus 3, Vers 9 steht, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Und in den letzten Jahren ist mir es wichtig geworden, Segen nicht nur durch meine Handlungen oder meine Haltung oder auszudrücken, sondern auch Segen auszusprechen. Gerade über die Schulkinder, über die Frauen in den Leseklassen, über meine Nachbarn und so weiter. So angefangen hat es bei mir mit einem Buch, was ich gelesen habe, über ein geistliches Zentrum in Wales. Und das Leiter-Ehepaar, die fragten Leute, die vorbeikamen, einfach so, um sich das Zentrum anzuschauen, fragten sie, ob sie segnen könnten. Die Leute sagten ja, weil wer lässt sich schon nicht gern segnen? Und dann haben sie für den Leuten einfach so was ganz Einfaches gesagt, so, ich segne dich im Namen von Jesus, dass du Gott kennenlernst, seinen Zweck für dein Leben und dass du seinen Segen auf dir und deiner Familie und den Situationen in deinem Leben erlebst. So was ganz Einfaches. Und die Leute haben ganz oft angefangen zu weinen und die Gegenwart Gottes war so spürbar da. Und später konnten sie dann den Leuten auch eben mehr von Jesus erzählen. Und in Großbritannien ist dann eine ganze Bewegung, so eine Segensbewegung entstanden, wo Leute andere segnen. Und das hat mich echt fasziniert. Das wollte ich dann in meinem Leben auch anwenden. Dann habe ich mir überlegt, was bedeutet segnen eigentlich? Im Hebräischen bedeutet Barach grüßen, segnen, beglückwünschen, loben. Das beinhaltet das Verleihen von Fruchtbarkeit, Fülle, Lebenskraft und auch Gutreden von jemandem. Man kann Gott Barach segnen und die Menschen Barach segnen. Aber im Deutschen, wenn Menschen Gott segnen, sagt man nicht, ich segne Gott, sondern ich preise Gott. Im Englischen ist es ein bisschen ähnlich wie im Hebräischen. Da habe ich euch halt das Beispiel hier. Das Wort to bless wird für Menschen und für Gott benutzt. Also im Englischen kann ich sagen, bless the Lord, oh my soul, was ich im Deutschen jetzt übersetzen würde mit lobe den Herrn, meine Seele, nicht segne den Herrn, meine Seele, weil das im Deutschen nicht geht. Und bei may the Lord bless you, da ist im Deutschen das gleiche Wort segnen eben. Also im Deutschen benutzen wir zwei verschiedene Wörter, loben oder segnen, ja, weil man eben im Deutschen das Wort gibt, das nicht her, dass man Gott segnen kann. Nur so als kleine Exkursion, was auch für Übersetzungen interessant ist. Man kann nicht immer eins zu eins ein Wort mit einem anderen übersetzen. Und ein ganz bekanntes Beispiel des Segens steht im 4. Mose 6, der aaronitische Segen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie, Aaron und seine Söhne, meinen Namen auf die Israeliten legen, auf dass ich sie segne. Also der Hohepriester Aaron und seine Söhne führen die Segenshandlungen durch, aber es ist Gott, der segnet. Und auch wir sind von Gott berufen, Priester zu sein. Wie kann man jetzt Gottes Namen auf Menschen legen? Da habe ich was Interessantes vom Dietrich Bonhoeffer gelesen, der hat gesagt, segnen heißt, die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem Gott. Und es sind nicht nur Worte. Wenn wir einen Menschen segnen, dann stellen wir den Menschen in eine Beziehung zu Gott. Du gehörst trotz allem Gott. Und beim Segnen geht es um die manifestierte Gegenwart Gottes. Gott ist ja überall gegenwärtig, aber nicht überall manifestiert oder erlebbar. Und diese Anrufung Gottes oder der Segen, der soll die Gegenwart Gottes in das Leben von den Menschen reinbringen. Auf erlebbare Art, dass er gesegnet wird. Und dadurch kann auch der Glaube an den Menschen wachsen, der gesegnet wird. So wie ein Fluch eine Projektion von Bösem auf jemanden ist, so ist Segen die Projektion von Gutem in das Leben von jemandem unter Anrufung Gottes. Also segnen ist für mich ein ganz kraftvoller Akt. Ich sage nicht einfach so, ja, der Herr segnet dich. Manchmal sagt man das oder schreibt man es ja. Aber wenn wir uns wirklich bewusst sind, was Segen eigentlich für eine Auswirkung hat, weil der Gott dahinter steht mit seiner ganzen Macht und Liebe, dann finde ich das beeindruckend. Schauen wir uns den Segen nochmal genauer an. Der Herr segne dich. Also beim Segnen wird nicht Gott angeredet, sondern der zu segnende Mensch. Aber Gott ist der segnet. Und der Herr segne dich bedeutet dann so viel wie, möge Gott beständig Gutes in dein Leben bringen. Und behüte dich, ja, Gottes Bewahrung wird über den Menschen ausgerufen. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Stellt euch vor, wie Großeltern ihr neugeborenes Enkelchen beim Schlafen anschauen. Und so stelle ich mir Gott vor, der da in Liebe und Freude zuschaut. Und denn diese Liebe und Freude Gottes können wir über die Menschen aussprechen. Ich habe in einer Ausführung des theologischen Seminars Elstal Folgendes gelesen. Psychologisch gesehen erfährt ein Kind seinen ureigenen Wert, wo es von Menschen freundlich angesehen wird. In dem Nachdenken über den priesterlichen Segen lässt sich theologisch sagen, der Mensch erfährt seinen unvergänglichen Wert dort und nur dort, wo Gott ihm mit leuchtendem Angesicht freundlich zugewandt ist. Dieser Segen ist nicht nur ein frommer Wunsch. Weil Gott selbst segnet, schafft er eine neue Wirklichkeit. Frieden. Shalom. Also dadurch, dass Gott uns freundlich anschaut, kriegen wir eigentlich erst überhaupt unseren Wert, den er uns zugedacht hat. Und dieses Wort Shalom, das bedeutet viel mehr, wisst ihr ja alle, als nur Abwesenheit vom Krieg, sondern das bedeutet Ganzheit, Fülle, Leben im Überfluss, Sicherheit. Wenn was gesegnet wird, dann wird es heil. Und mit einem Segen berührt also Gott durch mich die Seele von einem anderen Menschen. Natürlich kann man Segen niemandem aufzwingen oder das da irgendwie unhöflich machen oder den nötigen oder so. Das muss natürlich gewollt sein. Aber trotzdem, Gott segnet leidenschaftlich gern. Wenn ich Menschen gesegnet habe, habe ich es eigentlich meistens in ihrer Abwesenheit Segen über sie ausgesprochen. Ich habe zum Beispiel meine Nachbarschaft gesegnet, so jedes Haus mit den Leuten, die da drin sind. Oft weiß ich gar nicht genau, wie viele Leute da drin sind, weil das sind ja dann 20 oder 30 oder so in einem Haus. Aber trotzdem, ich habe mir im Gebet überlegt und Gott gefragt, womit kann ich diese Menschen segnen? Und dann sowohl im praktischen als auch jetzt im geistlichen Bereich. Und dann habe ich Gottes Segen über ihnen ausgesprochen, von meinem Esszimmer aus. Und einige Jahre danach begann dann eine Bar direkt in dem Haus von mir gegenüber. Und jede Nacht war dann bis 5 Uhr morgens Musik. Und es wurden auch Zimmer vermietet für Prostitutionszwecke. Und meiner Meinung nach war in dieser friedlichen Nachbarschaft, auf die ich schon die ganzen Jahre Segen gelegt habe, war da kein Platz für eine Bar. Und natürlich wollte ich auch den Lärm und das andere alles nicht für mich selber. Aber ich habe dann weiterhin meine Nachbarn gesegnet und auch den Nachbarn, weil man soll ja auch seine Feinde segnen mit der Bar, der allerdings sehr unhöflich wurde und mich wirklich als Feindin da angesehen hat. Aber das ging jahrelang dann hin und her, das gehe ich jetzt nicht in Details. Aber schlussendlich wurde dann das Grundstück zwischen meinem und seinem Haus verkauft. Und jetzt hat es ein Ende mit dem Lärm. Und in unserer Nachbarschaft herrscht jetzt wieder Ruhe und Frieden. So, das war jetzt ein kleines Beispiel, wie man andere segnen kann in ihrer Abwesenheit. Dann habe ich mir auch überlegt, wie kann ich denn andere segnen, wenn die da sind. Und in Senegal ist es noch einfach, weil dort ist in vielen Volksgruppen üblich, andere zu segnen. Ich glaube, die sind viel mehr an biblischen Zeiten und Gebräuchen dran, als wir in unserer Gesellschaft. Und dann habe ich einfach mir ein paar Sätze auf Wolof überlegt, wo ich dann sagen kann, Gott segne dich, deine Gesundheit, deine Familie, was auch immer ich von der Person weiß. Und die Leute antworten immer ganz dankbar, Amin. Und freuen sich, dass jemand einen Segen über sie ausspricht. Jetzt in Deutschland ist es schon ein bisschen ungewohnter. Da hat es mich jetzt auch etwas Mühe gekostet oder Mut. Da habe ich jetzt angefangen, in kleinen Schritten Menschen zu segnen. Zum Beispiel war ich da gerade Blumen pflücken. Und dann kam eine ältere Frau, die ich nicht gekannt habe, vorbei und hat mit mir geredet. Da haben wir uns halt ein bisschen unterhalten. Und dann habe ich ihr einfach so einen Strauß geschenkt und habe gesagt, Gott segne sie. Also so halt eine kleine Gäste, aber im Vertrauen, dass Gottes Macht hinter meinen Worten steht und die Frau gesegnet ist. Oder zu jemandem, der eine ärztliche Untersuchung vor sich hatte und Angst hatte, habe ich dann eben so ganz einfach gesagt, Gott segnet oder ich segne dich im Namen von Jesus mit Frieden und Gelassenheit und dass du gut schlafen kannst in der Nacht vorher. Und vielleicht werden wir überrascht sein, wie viele Leute eigentlich gern einen Segen annehmen, vor allem in diesen Zeiten, wo unsere Fundamente wanken. Jedenfalls wünsche ich mir, dass Segnen, andere Segnen so ein richtiger Lebensstil für mich wird, dass das mehr und mehr, egal wo ich bin, was ich tue, dass ich in der Gegenwart Jesu und mit der Vollmacht von Jesus andere Menschen segne, seien, ob sie jetzt da sind oder nicht. Wie gesagt, wir segnen ja nicht aus uns selber, aber wir sprechen anderen den Segen Gottes zu. Und die Vorstellung, dass Gottes Segen durch mich zu einer anderen Person fließt, ist doch genial. Und damit komme ich jetzt auch schon zum Schluss. Ich wünsche mir und uns allen, dass wir eben ganz begeistert Gottes Segen mit anderen teilen. Durch unsere Handlungen, durch unsere Liebe, gerade auch indem wir Segen für sie aussprechen, egal ob sie jetzt da sind oder nicht. Und vielleicht möchte ich an der Stelle auch noch ein persönliches Anliegen vorbringen. Erst kürzlich hat Wycliffe mir mitgeteilt, dass mir 1.000 Euro monatlich fehlen an Gehalt und Arbeitskosten. Und wie ihr sicherlich wisst, wird mein Gehalt von Spenden finanziert. Und diese Spenden an Wycliffe sind steuerlich abziehbar. Also falls jemand mich segnen möchte, sei es durch eure Gebete und eure Worte oder auf praktische Art, dürft ihr das gern tun. Ich habe da hinten so Prospektle am Ausgang. Dürft ihr gern eins mitnehmen. Als ich die Nachricht gekriegt habe, wollte ich in Panik verfallen. Und dann habe ich mir überlegt, also ich bin ja nur der Arbeiter, der Boss ist ja Gott. Das heißt, es ist ja nicht meine Sache, mein Geld irgendwie, meinen Verdienst zu finden, sondern Gott. Also, falls er zu euch redet dann und euch da involvieren will in dieser Art von Arbeit, dann findet ihr da Angaben dazu. Das war's für heute. Der Herr segne euch.